Herzlich willkommen bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Christine Rooskopf, kurz Tine, und ich spreche hier alle zwei Wochen mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Gesundheitsfragen, die sich Eltern von Grundschulkindern stellen. Ihr oder eure Kinder kennt mich vielleicht auch schon vom Kinderpodcast Flipsi findet's raus. Da beantworten wir Kinderfragen zum menschlichen Körper. Und zu jeder Flipsi-Folge gibt es nun eine ergänzende Folge für euch Eltern. Heute spreche ich mit der Kinderärztin Dr. Nele Peters über Neurodermitis. Wir wollen unter anderem klären, wie Neurodermitis bei Kindern entsteht, welche Rolle die Hautbarriere dabei spielt und wie Eltern ihren Kindern am besten helfen können. Außerdem wollen wir mit ein paar Mythen aufräumen, denn davon gibt es im Zusammenhang mit Neurodermitis einige. Zum Beispiel werden wir darüber sprechen, warum man mit Auslassdiäten vorsichtig sein sollte. Ein spannendes Thema, aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich euch noch Sam vorstellen. Er hat uns Fragen zu Neurodermitis geschickt, die wir im Kinderpodcast Flipsi findet's raus erklärt haben.
Hallo Flipsi, ich bin Sam. Ich habe mal gehört, dass viele Kinder Neurodermitis haben. Bei Neurodermitis juckt die Haut, die ist auch rot und entzündet. Aber ich weiß gar nicht so genau, warum das so ist. Flipsi, finde raus, was ist Neurodermitis? Und was passiert bei Neurodermitis in der Haut?
Flipsi hat Hautzellen und Immunzellen getroffen. Und wenn ihr und vor allem eure Kinder wissen wollt, was Flipsi im Körper über Neurodermitis herausgefunden hat, dann kann ich euch die Folge sehr empfehlen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und auch Kinderärztin Dr. Nele Peters war an der Folge beteiligt. Sie hat eine Ausbildung zur Neurodermitis-Trainerin gemacht und ich freue mich sehr, dass sie ihr Fachwissen auch im Elternpodcast mit uns teilt. Hallo Nele.
Hallo Tine.
Nele, du hast dich weitergebildet zum Thema Neurodermitis. Warum ist dir das Thema so wichtig und wie ist es dazu gekommen?
In meinem Alltag als Kinderärztin erlebe ich immer wieder, wie häufig die Neurodermitis ist, aber auch wie wenig viele einfach darüber wissen. Und genau das ist so wichtig bei der Neurodermitis, um sie richtig zu behandeln, richtig gut über sie Bescheid zu wissen. Und dann kam noch hinzu, dass ich in einer Spezialpraxis gearbeitet habe, wo besonders viele Kinder mit Neurodermitis und Allergien hinkamen. Und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt irgendwie mehr wissen und habe diese Trainerausbildung gemacht.
Mhm. Ja, du hast gerade schon angesprochen, es sind gar nicht so wenig Kinder, auch Babys und Säuglinge sind betroffen. Mhm. Ich habe eine Zahl gefunden, in Deutschland leiden etwa 20% der Säuglinge und Kleinkinder an Neurodermitis. Mhm. Das ist eine Menge, oder?
Ja, total. Also jedes fünfte Kind, das finde ich auch total viel. Das ist ja auch in den letzten Jahrzehnten mehr geworden. Mhm. Da muss man natürlich sagen, dass diese Erkrankung im Kindesalter beginnt und dann häufig besser wird oder da ganz verschwindet. Aber auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, 20% sind super viel.
Dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema und erst mal klären, was Neurodermitis genau ist und wie sie entsteht.
Also die Neurodermitis ist eine entzündliche Hauterkrankung. Mhm. Die Neurodermitis kommt zustande durch eine gestörte Hautbarriere. Sie ist chronisch und verläuft meistens in Schüben und geht mit einem starken Juckreiz einher. Der sorgt vor allem dafür, dass es eben so eine belastende Krankheit ist.
Mhm. Lass uns noch mal kurz bei der Hautbarriere einhaken. Mhm. Was genau funktioniert da nicht richtig?
Also durch die genetische Veranlagung ist ja bei Neurodermitis die Hautbarriere gestört. Das heißt, wenn man sich die Haut als Mauer mit Mauersteinen vorstellt, sind die Fette und Proteine, die in der Haut sind, der Mörtel. Und bei der Neurodermitis sind diese Fette und Proteine einfach weniger vorhanden. Dadurch wird diese Hautmauer durchlässiger für Keime, aber auch für Allergene, die eindringen können. Und es kann mehr Feuchtigkeit verloren gehen. Durch all dies wird die Haut erstens trockener und zweitens kann sie sich stark entzünden. Mhm. Durch diese Entzündung wird an das Gehirn gemeldet, hier juckt was, hier läuft etwas nicht so, wie es sein soll. Und dann sagt das Gehirn, kratzen. Hier soll bitte gekratzt werden. Durch das Kratzen allerdings wird die Haut wieder geschädigt und entzündet sich noch mehr. Es wird wieder gemeldet, hier sollte gekratzt werden und immer so weiter. Also ein richtiger Teufelskreis, könnte man sagen.
Und ich habe auch gelernt, dass das Immunsystem gegen die Eindringlinge, also Keime, Allergene, aber teilweise auch wirklich gegen harmlosere Stoffe total überreagiert. Vielleicht kannst du da auch noch mal genauer erklären, was da im Körper passiert.
Genau, die Neurodermitis gehört ja zu den atopischen Erkrankungen, also eben zu den Erkrankungen, zu denen auch Heuschnupfen oder Allergien zählen. Und hier ist es eben so, dass das Immunsystem ein bisschen überreagiert. Also auf Stoffe, die eigentlich gar nicht gefährlich sind für den Körper, sagt, hier müssen wir gegen ankämpfen, hier müssen wir eine ordentliche Immunreaktion, eine ordentliche Entzündungsreaktion hervorrufen. Und dadurch kommt es eben zu dieser Entzündung in der Haut.
Welche Rolle spielt denn eigentlich so eine erbliche Veranlagung?
Eine große Rolle, weil das ist ja die Hauptursache für Neurodermitis, aber es müssen eben auch noch einige Dinge hinzukommen, dass wirklich die Neurodermitis ausbricht.
Okay, was denn?
Das können ganz verschiedene Dinge sein, zum Beispiel Stress oder auch Tabakrauch, Allergene, Infekte oder Infektionen der Haut, Hautirritationen, sei es jetzt durch Schwitzen oder auch durch Wasser und so weiter.
Ja, diese Trigger, ne, die finde ich spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern auch versuchen, einen Zusammenhang zu finden, weil Neurodermitis verläuft ja in Schüben, dass sie wissen wollen, welche Faktoren verbessern oder verschlechtern die Neurodermitis. Ja, lass uns mal auf diese Triggerfaktoren zu sprechen kommen. Wie geht man da denn am besten vor?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Da die Neurodermitis in Schüben verläuft, denkt man ganz häufig, jetzt wird sie schlechter. Was haben wir jetzt anders gemacht? Mhm. Und da werden eben ganz viele Faktoren beschuldigt, die manchmal gar nicht schuld sind, weil die Neurodermitis so oder so immer wieder kommt. Natürlich gibt es Dinge, die sie verschlechtern. Also wahrscheinliche Auslöser habe ich ja vorhin schon genannt. Häufig denkt man aber zum Beispiel, dass Lebensmittel schuld sind an den Schüben. Und hier muss man ganz klar sagen, Neurodermitis-Kinder haben ein erhöhtes Allergierisiko, aber 2/3 von allen Kindern mit Neurodermitis haben überhaupt keine Lebensmittelallergie. Also hier stelle ich immer wieder fest, dass man hier auf jeden Fall darauf achten sollte, aber ganz häufig hier der Fokus etwas zu stark auf den Lebensmitteln ist.
Gibt es noch weitere Auslöser, wo du sagst, ja, die werden eher einen Ticken überbewertet, sind vielleicht sogar Mythos?
Ja, Zucker zum Beispiel. Ganz viele Eltern sagen, wenn mein Kind mehr Zucker isst, bekommt es direkt einen Schub. Wissenschaftlich hat sich das nicht bestätigt. Es kommt wohl eher daher, dass zuckerreiche Lebensmittel, so wie Schokolade, dann vielleicht noch Nüsse enthalten, die dann vielleicht irgendwas verändern. Aber Zucker an sich ist jetzt für jeden Menschen eher ungesund, aber macht nicht speziell die Neurodermitis schlechter.
Und was hältst du von Auslassdiäten?
Auch ein schwieriges Thema. Ich finde, sie sollten immer durch eine Ernährungsfachkraft und oder eine Ärztin oder einen Arzt begleitet werden, weil es ist auf jeden Fall wichtig, Nahrungsmittelallergien rauszufinden, habe ich eben schon gesagt. Kinder mit Neurodermitis haben ein erhöhtes Risiko dafür, aber es ist gefährlich, also ich sage jetzt wirklich bewusst gefährlich, einfach selber ganz viel wegzulassen, weil es kann zu Mangelzuständen kommen beim Kind. Die Lebensqualität kann deutlich reduziert werden, wenn das Kind plötzlich nur noch die Hälfte der Lebensmittel isst. Und tatsächlich, wenn man über einen langen Zeitraum Lebensmittel weglässt, können auch überhaupt erst Allergien entstehen dadurch.
Würdest du denn irgendwie raten, dass man trotzdem das Ganze so ein bisschen dokumentiert, wenn man glaubt, dass man Trigger gefunden hat? Also wie kann man da als Eltern am besten vorgehen?
Ja, auf jeden Fall. So Symptomtagebücher empfehlen wir auch häufig. Also, dass man über einen gewissen Zeitraum dokumentiert, was das Kind gegessen hat, wie so der Tag verlief und so weiter. Ich finde hier immer, die Balance ist wichtig. Also eine Zeit lang oder immer mal wieder auf Auslöser zu achten und auch einfach dieses Tagebuch zu führen, um dann das Leben mit Neurodermitis zu vereinfachen, aber auch irgendwann einen Punkt zu finden, wo man vielleicht dann damit aufhört, weil sich durchgehend auf Auslöser zu konzentrieren einfach nicht sinnführend ist.
Ja, du hast gerade schon gesagt, ne, manchmal hat man den Verlauf gar nicht so in der Hand, ne? Dann kommt plötzlich ein Schub und er kommt, egal was man getan hat.
Genau, einfach zu wissen, man kann gewisse Dinge beeinflussen und ein Teil der Neurodermitis ist einfach nicht beeinflussbar. Und das ist leider einfach so.
Die Krankheit, die verläuft ja auch von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Gibt es denn bei der Behandlung sowas wie einen gemeinsamen Nenner? Ich habe zum Beispiel viel über Basistherapie gelesen. Wie sieht die genau aus?
Genau, die Basistherapie, das ist das Cremen. Weil, ich spreche von einer Creme ohne Wirkstoff, also in einer Drogerie erhältlich oder auch in der Apotheke. Und das ist deshalb die Basis, weil es eine Ursache der Neurodermitis ansetzt. Zwar nur für kurze Zeit, aber es stärkt eben die Hautbarriere die gestört ist. Also wenn man immer von dieser Hautbarriere als Hautmauer mit Mörtel ausgeht, ist quasi die Creme der Mörtel für die Hautmauer. Und dadurch, dass dieser Mörtel wieder von außen hinzugefügt wird, ist die Haut weniger entzündet, juckt weniger, es gibt weniger Schübe durchs Cremen, man braucht weniger Cortison und sogar die Mikrobiomzusammensetzung auf der Haut kann sich verbessern. Also das Cremen ist super wichtig und eben die Basis.
Zum Thema Juckreiz hat uns übrigens auch Sam noch eine Frage gestellt.
Wenn Kinder Neurodermitis haben, dann juckt das ja ganz stark. Was kann man machen, wenn die Haut ganz doll juckt?
Und die Frage, die gebe ich direkt mal an Nele weiter. Wie können Eltern ihren Kindern denn helfen, wenn die Haut ganz doll juckt?
Also ich empfehle immer, sich so eine eigene Familien-Toolbox zu bauen. Also wenn man merkt, jetzt geht der Juckreiz wieder los, dass man direkt ein paar Dinge zur Hand hat, die immer gut helfen, weil das ist ja auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Zu den Dingen kann auf jeden Fall gehören, erstmal einzucremen, weil das auch schon mal den Juckreiz reduziert. Dann ist Kühlen immer eine gute Idee. Also entweder ist die Creme vorher schon im Kühlschrank gewesen oder man nimmt ein Coolpack oder auch einen Metalllöffel aus dem Kühlschrank. Das hilft oft sehr gut. Wichtig ist es auch, Kratzalternativen zu finden. Also oft wollen die Kinder irgendwie an die Haut, egal wie. Und dann vielleicht lieber zu massieren, zu kneten. So ein Igelball kann man auch ganz gut nehmen. Und allgemein, ich weiß, es ist schwierig, aber möglichst nicht zu sagen, nicht kratzen, weil das ist ungefähr so wie zu sagen, denk nicht an den rosa Elefanten.
Ja, unmöglich.
Das hilft meistens nicht. Ablenkung hingegen ist super, weil man dann im besten Fall kurz den Juckreiz vergisst und nicht ganz so viel kratzt. Und dann gibt es auch noch so ja, spezielle Dinge, wie zum Beispiel Schwarztee-Umschläge, Fettfeuchtumschläge und so weiter.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Cortison in der Behandlung? Also ich kann mir vorstellen, dass einige Eltern da etwas vorsichtig mit sind.
Ja, das rührt daher, dass, glaube ich, Cortison immer noch diesen schlechten Ruf von früher hat, weil früher gab es ja ganz viele alte Wirkstoffe, die wirklich schwere Nebenwirkungen gemacht haben. Mhm. Und viele kennen Cortison auch als Tablette, die man einnimmt. Und die hat dann natürlich auch deutlich mehr Nebenwirkungen als so eine Cortisoncreme, die ja nur auf der Haut ist. Und wir nehmen auch vor allem für Kinder nur moderne Wirkstoffe und nur milde bis mittelstarke Cortisonpräparate. Und die sind wirklich sicher und auch einfach super wichtig, weil sie können die Entzündung in der Haut hemmen und damit haben die Kinder einfach deutlich weniger Juckreiz und so ein Schub, der kann ganz schön gut abgemildert werden und einfach die Lebensqualität kann deutlich verbessert werden durch Cortison. Deshalb, wenn man es richtig anwendet, überwiegen bei weitem die Vorteile die möglichen Nebenwirkungen und ich sage auch immer, ein fehlender Einsatz kann die Haut teilweise mehr schädigen, als kein Cortison zu nehmen, weil ohne Cortison es oft zu schweren Entzündungen kommt, die Kinder kratzen mehr und das ist meistens deutlich schlimmer.
Mhm. Also ich fasse nochmal kurz für mich zusammen. Die Basistherapie, also eine Creme ohne Wirkstoff, ist total wichtig für die Hautbarriere. Dann ist es wichtig, auch Trigger zu erkennen und zu vermeiden im besten Fall. Und bei schwereren Schüben definitiv auch Cortison zu verwenden, beziehungsweise das kinderärztlich auch abzuklären. Mhm. Darüber hinaus wird denn auch noch an neuen Behandlungsmethoden geforscht. Weißt du dazu was?
Also einmal gibt es als Alternative zum Cortison noch Calcineurin-Inhibitoren. Die sind mittlerweile auch nicht mehr so neu, aber zumindest neuer als das Cortison. Die sind quasi nochmal eine Alternative zu den Cortison-Cremes. Und was jetzt nochmal neuer ist, ist die Neurodermitis-Spritze, sagt man häufig. Das ist so ein Antikörper, der alle paar Wochen gespritzt wird. Und der ist seit einigen Jahren jetzt auch für Kinder zugelassen. Und da sieht man wirklich ganz tolle Erfolge und hat relativ wenig Nebenwirkungen.
Und wie war das erste Wort, was du gesagt hast? Die Alternative, das habe ich noch nie gehört.
Ah, Calcineurin-Inhibitoren. Ein schwieriges Wort tatsächlich.
Ein sehr schwieriges Wort. Was ist damit denn gemeint?
Damit ist gemeint, dass Inhibieren ist ja, dass man etwas verhindert. Und Calcineurin, die haben damit zu tun, dass die Haut sich entzündet. Also quasi auch, dass man die Entzündung in der Haut stoppt.
Okay, spannend. Und was war das mit der Spritze?
Die Spritze wirkt auch entzündungshemmend, aber nochmal ein bisschen anders. Sie enthält Antikörper und die richten sich gegen ganz bestimmte Interleukine, die eine große Rolle bei der Neurodermitis spielen. Also Dupilumab, so heißt dieser Wirkstoff, der unterdrückt das Immunsystem.
Also wir haben ja in der Flipsi-Folge tatsächlich auch gelernt, dass das Immunsystem total überreagiert auf teilweise harmlose Substanzen bei der Neurodermitis. Mhm. Also das kann damit dann so ein bisschen ausgehebelt werden?
Genau, so könnte man das sagen.
Ah, okay. Bei einigen Kindern und Jugendlichen, da bessert sich die Neurodermitis ja auch noch. Mhm. Aber es ist und bleibt ja eine chronische Krankheit und die kann wirklich belastend sein für die Kinder und für die ganze Familie. Welche Angebote gibt es neben der klassischen Behandlung für Familien? Was hältst du zum Beispiel von Selbsthilfegruppen?
Selbsthilfegruppen finde ich gut, weil hier kann man ja Tipps bekommen von Gleichgesinnten und auch einfach viel Verständnis, weil ich glaube, jeder ohne Neurodermitis weiß vielleicht gar nicht genau, wie das ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für so Reha-Behandlungen, also Rehabilitationen. Auch da sind ja so Aufenthalte, wo man sehr viel Diagnostik und Behandlung auf einmal bekommen kann. Das ist also sehr intensiv, kann man viel ausprobieren, intensive Therapie. Mhm. Und auch da kann man auf Gleichgesinnte treffen. Das kann oft helfen. Dann ist auch eine psychologische Behandlung oder eine Psychotherapie oft hilfreich, weil es eben wirklich einfach oft eine sehr belastende Erkrankung sein kann. Und nicht zu vergessen sind ja die Neurodermitis-Schulungen. Da kenne ich mich ja auch besonders gut mit aus. Und die sind einfach wirklich unglaublich wichtig, weil hier die Eltern nochmal richtig, richtig viel über Neurodermitis lernen.
An dieser Stelle eine Empfehlung. In Deutschland gibt es Neurodermitis-Patientenschulungen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. In der Regel werden die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Fragt in eurer Kinderarztpraxis oder Hautarztpraxis nach Schulungen in eurer Nähe. Angebote findet ihr auch über die Homepage der Arbeitsgemeinschaft Neurodermitis-Schulung e.V. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nele, zum Schluss. Was ist deine Botschaft an Eltern von Kindern mit Neurodermitis?
Hier würde ich, glaube ich, sagen, bleibt bei euch. Also Neurodermitis ist eine so individuelle Erkrankung, da sollte man darauf vertrauen, was bei einem selbst, also in der Familie, bei seinem Kind hilft. Also Tipps holen ist immer super, aber auch nicht so viel verunsichern lassen von anderen, von Werbung, von Social Media, was alles helfen soll, sondern ich würde sagen, geht euren eigenen Weg.
Und nicht immer betonen, nicht kratzen.
Genau.
Das nehme ich mit. Nele, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.
Ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge ein paar Tipps für euch mitnehmen können. Gebt uns gerne Feedback, was euch gefällt oder was euch noch fehlt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Wir erscheinen alle 2 Wochen. Nützliche Infos zum Thema dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Da verlinken wir euch auch den Kinderpodcast Flipsi findet's raus zum Thema Was ist Neurodermitis? Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg.